Die Rotoren des Hubschraubers schnitten pfeifend durch die feuchte Luft, während ich mein Gesicht gegen das kleine Fenster presste. Unter mir erstreckte sich das unruhige Schwarz des Nordmeeres, das sich bis zum Horizont zog. Hinter uns lag Aberdeen, bereits seit 20 Minuten außer Sicht. Nun gab es nichts mehr außer Wasser in jeder Richtung. Seltsam ruhig lag die See heute da. Keine weißen Schaumkronen, keine zerzausten Wellen, die diese Flüge sonst zu einem übelkeiterregenden Albtraum machten. Nur eine glatte, dunkle Oberfläche, die sich unnatürlich weit und gleichförmig erstreckte. In all den Jahren auf verschiedenen Plattformen hatte ich das Meer selten so still gesehen. Vielleicht waren es nur die üblichen Anfangsnerven, die mich diese Stille unbehaglich empfinden ließen. Doch etwas an dieser Ruhe fühlte sich einfach falsch an. Der Pilot meldete sich über das knisternde Headset. Die Plattform sei bereits in Sicht, das Wetter bleibe stabil, es werde eine ruhige Landung. Ich nickte mechanisch, ohne den Blick von dem schimmernden Wasser zu nehmen, und versuchte, das ungute Gefühl abzuschütteln. Nach weiteren Minuten tauchte sie endlich am Horizont auf, die North Star-Plattform. Eine metallene Insel auf riesigen Trägerpfeilern, die sich wie Knochenfinger aus dem Meer erhoben. Standardaufbau, Bohrturm in der Mitte, Wohnbereiche, Lagerhallen, Landeplatz für Hubschrauber. Ich hatte schon Dutzende solcher Konstrukte gesehen. Und doch, diese wirkte anders. Fremder, einsamer. Der Hubschrauber setzte mit geübter Präzision auf der Plattform auf. Während sich die Rotoren verlangsamten, griff ich nach meiner Tasche. Fünf Männer warteten bereits in sicherer Entfernung auf mich. Ihre Overalls flatterten im Windstoß der Rotorblätter. Der Größte trat vor. Erkennbar der Vorgesetzte der Gruppe. Corwin Harlow? Seine Stimme war kräftig, übertönt von den letzten Nachwehen des Rotorlärms. Das bin ich. Alaric Dunmore, Vorarbeiter hier auf North Star. Seine Hand war fest. Die Schwielen verrieten jahrelange harte Arbeit. Willkommen, ich nickte dankend. Gut, hier zu sein. Alaric deutete auf die Männer hinter ihm. Zwei von ihnen traten mit freundlichen, offenen Gesichtern hervor. Das sind Leandro Voss und Eva Cullen, beide seit einigen Monaten hier. Wissen, was sie tun. Die Männer nickten mir zu. Ihre Blicke waren ruhig, professionell, aber freundlich. Doch dann fiel mein Blick auf den vierten Mann, der sich am Rand der Plattform aufhielt. Er wich meinen Augen aus, die Schultern hochgezogen, die Arme um seinen Körper geschlungen, als fröre er. Dabei war der Nachmittag erstaunlich mild. Alaric bemerkte meinen Blick und sprach mit gedämpfterer Stimme: Das ist Nikolai Mercer. Seit etwa 8 Monaten Teil der Crew. Nikolai hob nicht einmal den Kopf zur Begrüßung. Seine Augen starrten auf den Boden. Seine Hände zitterten sichtbar. Dunkle Ringe lagen unter seinen Augen, als habe er seit Tagen nicht geschlafen. Seine Haut wirkte fahl, fast gräulich. Der Hubschrauber hob hinter uns ab. Der Lärm verklang und Alaric winkte dem Piloten zum Abschied. Dann wandte er sich wieder mir zu und senkte die Stimme. Bevor wir loslegen, sollte ich Sie auf etwas vorbereiten. Ich hob fragend die Augenbrauen. Nikolai hatte heute Morgen einen Vorfall, hat etwas im Wasser gesehen, das ihn ziemlich aus der Fassung gebracht hat. Was genau? Fragte ich. Das ist das Problem, antwortete Alaric. Er spricht nur wirr darüber. Irgendetwas Großes. Formen im Wasser. Koordiniert, sagt er, aber nichts Genaues. Vielleicht Treibgut, vielleicht Tiere, doch... Er warf einen nervösen Blick zu Nikolai, der sich weiter von uns entfernt hatte und nun das Geländer umklammerte. Es hat ihn verstört, richtig verstört. Ich betrachtete den Mann am Geländer. Das war keine normale Nervosität. Ich hatte schon viele Arbeiter gesehen, die unter dem Druck dieser Isolation einknickten. Aber was ich in Nikolais Augen sah, war keine simple Erschöpfung. Es war Furcht. Gab es vorher schon Anzeichen? Er war immer der Ruhige. Wenig Worte, aber verlässlich. Bis heute. Alaric seufzte. Ich wollte nur, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Ich hoffe, es beruhigt sich wieder. Ich behalte ihn im Auge, versprach ich. Solche Dinge klären sich meistens mit etwas Zeit. Hoffentlich, murmelte Alaric, wenig überzeugt. Bevor wir zum Hauptgebäude gingen, entschied ich mich, gleich ein Zeichen zu setzen. Vielleicht konnte ein freundliches Wort Nikolai helfen. Ich trat zu ihm ans Geländer. Hallo Nikolai, ich bin Corwin, der Neue. Er drehte leicht den Kopf, sah mich jedoch nicht an. Seine Hände zitterten stärker, als ich zunächst bemerkt hatte. Heute Morgen, da waren Dinge... Seine Stimme war brüchig, brüchiger, als ich erwartet hatte. Sie hätten nicht dort sein dürfen. Nicht so tief, nicht so... so koordiniert. Was für Dinge? Fragte ich vorsichtig. Schatten. Formen. Zu groß. Sie bewegten sich... gemeinsam. Wie, wenn sie miteinander sprechen würden. Er blickte mich schließlich doch an und in seinen Augen lag blanke Panik. Sie wissen, was sie tun. Sie beobachten uns. Ich zwang mich zu einem beruhigenden Lächeln. Das Meer spielt manchmal Streiche. Strömungen, Treibgut, vielleicht ein Schwarm großer Fische. Man sieht seltsame Dinge, wenn man müde ist. Nein. Widersprach er heftig. Keine Fische, keine Strömung, etwas anderes. Mir fehlten die Worte. Ich wollte ihn nicht bevormunden, aber seine Angst war greifbar. Vielleicht haben wir einen echten Kraken entdeckt. Gibt bestimmt eine gute Geschichte für die Bars in Aberdeen. Der Witz prallte an ihm ab. Im Gegenteil, sein Gesicht wurde noch blasser. Bitte, flüsterte er, machen Sie keine Scherze darüber. Hinter uns warfen Leandro und Iva verstohlene Blicke herüber. Michael schüttelte leicht den Kopf, als wolle er mir signalisieren, besser nicht weiter nachzuhaken. Alaric räusperte sich. Corwin, lassen Sie uns den Rest der Anlage zeigen. Wir gingen durch den Aufenthaltsbereich. Schichtwechsel ist um 8, erklärte Alaric. Sie arbeiten die erste Woche mit Iva zusammen. Mahlzeiten sind um 6, 12 und 18 Uhr. Die Unterkünfte waren schlicht, funktional. Eine kleine Kabine am Ende des Flurs war für mich vorgesehen. Ihr Raum. Nicht viel, aber privat. Und die Heizung funktioniert. Ich testete die Matratze. Hart, aber akzeptabel. Wie lange arbeitet die Crew schon zusammen? Leandro und Iva etwa 6 Monate. Nikolai kam 2 Monate später dazu. Bis heute verlief alles problemlos. Durch das kleine Bullauge sah ich erneut Nikolai am Geländer stehen, noch immer an exakt der gleichen Stelle wie zuvor. Ein unangenehmes Ziehen breitete sich in meinem Magen aus, ohne dass ich den Grund benennen konnte. Er wird sich schon beruhigen, wenn er schläft, sagte ich, mehr zu meiner eigenen Beruhigung als zu Alaric. Vielleicht, antwortete Alaric leise, aber ich mache mir Sorgen. Seine ehrliche Besorgnis überraschte mich. Vorarbeiter neigten dazu, neue Mitarbeiter nicht gleich mit internen Problemen zu belasten, doch Alaric wollte ehrlich sein. »Sie glauben, er hat tatsächlich etwas gesehen?« fragte ich. »Ich glaube, Nikolai hat etwas gesehen, das ihn an den Rand gebracht hat. Was genau es war, weiß ich nicht.« Wir setzten den Rundgang fort. Trotz der sauberen Gänge und funktionierenden Systeme lag eine beklemmende Spannung in der Luft. Selbst Leandro und Iva, die entspannt miteinander arbeiteten, warfen immer wieder verstohlene Blicke zu Nikolai hinüber, der weiterhin unermüdlich auf das schwarze Wasser starrte. Beim Abendessen waren meine Gedanken noch immer bei dem, was Nikolai gesagt hatte, und bei der unheimlichen Stille, die seit meiner Ankunft über der See lag. Vielleicht war es nur der Druck des ersten Tages, vielleicht auch etwas anderes. Noch wusste ich nicht, wie sehr mich diese ersten Beobachtungen verfolgen würden. Der Morgen begann mit einer düsteren Stille, die beinahe greifbar schien. Ich stand früh auf, noch vor dem Wecksignal, und machte mir einen Kaffee. Der bittere Geschmack half kaum gegen das nagende Gefühl in meinem Magen. Durch das kleine Bullauge meiner Kabine betrachtete ich erneut das Meer. Es war immer noch unnatürlich ruhig. Kein Wind, keine Wellen. Nur diese glatte, schwarze Oberfläche, die sich bis zum Horizont erstreckte wie ein riesiger, dunkler Spiegel. Nach dem Frühstück wies Alaric mir meine ersten Aufgaben zu. Routinemäßige Wartungsarbeiten an den Hydrauliksystemen des Bohrturms standen an. Ivar Callan begleitete mich. Er war ein stiller, konzentrierter Arbeiter, der mit geübten Handgriffen die Kontrolleinheiten überprüfte. Seine Bewegungen wirkten automatisch, fast meditativ. Während wir arbeiteten, hörte ich immer wieder, wie die metallene Struktur der Plattform leise knackte. Solche Geräusche waren normal. Stahl arbeitete ständig unter dem Druck des Windes, der Wellen und des Bohrens, und doch klangen die Laute heute anders, rhythmischer, fast wie ein Echo aus der Tiefe. In einer der kurzen Pausen wagte ich es, das Thema vorsichtig anzusprechen. Ivar, was hältst du von Nikolais Beobachtungen? Er sah nicht von seinem Werkzeugkasten auf. Nikolai ist ein guter Mann, war immer zuverlässig, aber seit gestern... Er schüttelte den Kopf. Irgendetwas hat ihn gebrochen. Ich wollte nachhaken, doch seine Miene blieb verschlossen. Also schwieg ich. Später am Nachmittag übernahmen Leandro und Ivar die Inspektion der Pumpensysteme. Ich nutzte die freie Zeit, um mir selbst ein Bild zu machen. Ich trat an die nordöstliche Reling, etwa 20 Meter von Nikolais gewohnter Position entfernt. Der Wind hatte kaum aufgefrischt. Das Wasser lag immer noch flach da. Doch mein Blick blieb an einem Punkt in der Ferne hängen. Für einen Moment glaubte ich, eine Bewegung unter der Wasseroberfläche zu erkennen. Keine klaren Konturen, eher ein Schatten, der sich anders bewegte als die vereinzelten, trägen Strömungen. Ich blinzelte, konzentrierte mich, doch das Bild löste sich auf. Nichts mehr zu sehen, außer dunklem, spiegelndem Wasser. Einbildung, versuchte ich mich zu beruhigen. Wahrscheinlich war es wirklich nur eine optische Täuschung, doch tief in mir wuchs die Unruhe. Kurz vor dem Abendessen begegnete ich erneut Nikolai. Er stand, wie so oft, an seinem Platz nahe der Reling, die Hände fest um das Metall geschlungen. Sein Blick war leer. Seine Lippen bewegten sich unaufhörlich, als würde er mit sich selbst sprechen. Ich trat näher heran. Nikolai? Er reagierte erst nach einigen Sekunden, hob langsam den Kopf. Sie sind noch da, flüsterte er. Was ist noch da? Die Formen. Sie kreisen. Die Muster werden enger. Sie nähern sich. Seine Stimme war kaum mehr als ein Hauch. Sie beobachten uns. Immer näher. Immer koordinierter. Ich kämpfte gegen den Impuls, ihm erneut mit rationalen Erklärungen zu kommen. Der Mann war überzeugt von dem, was er sah. Oder glaubte zu sehen. Wie lange beobachtest du sie schon? Fragte ich stattdessen. Seit vor Sonnenaufgang, antwortete er heiser. Seit 4 Uhr. Ich kann nicht schlafen. Wenn ich die Augen schließe, höre ich sie. Stimmen. Nein. Lieder. Kein Mensch kann so singen. Es kommt von unten, aus der Tiefe. Die Art, wie er diese Worte aussprach, ließ mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Es war keine Panik. Keine wirre Einbildung. Es war tiefe, reine Furcht. Vielleicht ist es nur das Meer selbst, sagte ich vorsichtig. Die Struktur macht manchmal seltsame Geräusche, Strömungen, Turbulenzen in der Bohrkammer. Nein, schnitt er mir fast flehend das Wort ab. Ich weiß, was Meeresgeräusche sind. Das ist anders, intelligent, absichtlich. Seine Stimme bebte beim letzten Wort. Ich wollte mehr sagen, doch hinter uns rief Alaric: Corvin, Nikolai, zurück an die Arbeit! Wir lösten uns voneinander. Nikolai blieb noch einen Moment stehen, die Hände weiterhin verkrampft am Geländer, bevor er langsam zurück zum Bohrturm schlurfte. Der Rest des Tages verlief äußerlich normal. Doch der Druck auf der Plattform war spürbar. Selbst Leandro, der sonst die Ruhe selbst war, warf immer wieder verstohlene Blicke über die Reling, so als würde auch er etwas erwarten. Am späten Abend lag ich wach in meiner Koje. Das metallische Knarzen der Plattform begleitete meinen leichten Schlaf. Das gleichmäßige, dumpfe Dröhnen klang beinahe wie ferne Stimmen. Oder bildete ich mir das nur ein? Die Grenze zwischen Realität und Einbildung begann sich leise zu verwischen. Kurz bevor mir die Augen zufielen, dachte ich an das, was Nikolai gesagt hatte. Sie kommen näher. Der neue Tag begann düsterer als der vorherige. Graue Wolken zogen am Himmel entlang, als würden sie die Plattform wie einen dunklen Schleier einhüllen. Die Sonne schaffte es kaum, ihre Strahlen durch die dichte Wolkendecke zu brechen. Die Luft war kälter geworden, feuchter, schwerer. Etwas lag in ihr, das ich nicht benennen konnte. Ich begann meine Schicht erneut mit Ivar. Routinemäßige Überprüfungen an den hydraulischen Drucksystemen standen an, doch meine Konzentration war brüchig. Immer wieder schweifte mein Blick zum Wasser, als ob ich unbewusst etwas erwartete. Vielleicht hatte Nikolais Angst auf mich abgefärbt. Vielleicht aber war im Meer. Ein leiser metallischer Ton vibrierte durch die Stahlträger der Plattform, kaum hörbar, doch stetig. Ivar bemerkte mein Zögern. Die Plattform arbeitet. So klingen sie manchmal, wenn das Bohrloch Druckausgleich fährt, sagte er. Seine Stimme klang neutral, aber auch er war unruhig. Die Stunden verstrichen quälend langsam. Gegen späten Vormittag hörte ich plötzlich hektische Schritte über das Metallgitter laufen. Es war Leandro. Corvin! Alaric! Kommt sofort herüber! Seine Stimme zitterte, aber nicht vor Anstrengung. Es war blanke Panik. Sofort ließen wir alles stehen und eilen zur nordöstlichen Ecke der Plattform. Alaric kam gleichzeitig aus dem Lagerbereich angerannt. Als wir an der Reling ankamen, sahen wir Leandro, der sich mit beiden Händen am Geländer festhielt und in das Wasser unter uns starrte. »Was ist los?« rief Alaric. Leandro deutete stumm nach unten zwischen die tragenden Stahlpfeiler der Plattform. Ich trat an die Reling und blickte hinab. Für einen Moment sah ich nur das dunkle, unbewegte Wasser. Doch dann erkannte ich die schwankende Form, die sich zwischen den Pfeilern in der leichten Strömung hin und her bewegte. Ein Körper, ein menschlicher Körper, der langsam zwischen den massiven Trägern auf- und abtrieb, die Gliedmaßen grotesk verdreht. Selbst aus der Entfernung waren die Wunden deutlich sichtbar, dunkle Risse, tiefe Schnitte, manche so tief, dass darunter Knochen hervorblitzten. Flecken von Blut färbten das Wasser um den Körper dunkel. Für einen Moment blieb mir die Luft weg. Niemand sprach. Das Einzige, was man hörte, war das ferne Knarzen der Stahlträger und das leise Schlagen der kleinen Wellen gegen die Plattform. Alaric fing sich zuerst. »Wie lange liegt er da schon?« fragte er mit gepresster Stimme. Leandro antwortete stockend. »Ich war gestern Abend noch an dieser Stelle. Da war niemand. Das muss über Nacht passiert sein.« Drei Männer. Drei stumme Blicke, die auf den verstümmelten Körper starrten, während die Kälte des Nordmeereswindes durch unsere Kleidung drang. »Wir müssen ihn bergen«, entschied Alaric schließlich. »Sollten wir nicht zuerst die Behörden verständigen?« fragte ich zögerlich. »Das hier ist ein Tatort. Wenn wir ihn nicht jetzt sichern, treibt ihn die Strömung ab. Danach finden wir ihn vielleicht nie mehr. Und dann wird es noch schwerer, Antworten zu bekommen.« Alaric rief Leandro an seine Seite, der den hydraulischen Kran vorbereiten sollte. Ich wurde beauftragt, aus dem Lagerraum Planen und Sicherungsgurte zu holen. Die Bergung selbst dauerte fast eine Stunde. Der Zustand der Leiche war verheerend. Die Wunden wirkten nicht wie Unfallverletzungen. Keine Schleifspuren, keine typischen Quetschungen, wie sie Maschinen verursachen würden. Stattdessen saubere, präzise Schnittwunden. Zu viele. Zu systematisch. Während wir den Körper schließlich auf die Plattform hieften und unter einer Plane abdeckten, spürte ich, wie mir übel wurde. Ich wandte den Blick ab und holte tief Luft. Alaric ging zum Funkgerät. »Aberdeen-Kontrolle, hier North Star-Plattform, wir haben einen Notfall. Dringender Kontakt erforderlich. Over.« Nur Rauschen antwortete ihm. Ein dumpfes, dichtes Rauschen, das nicht wie gewöhnliche Störungen klang. Es war, als würde etwas aktiv die Frequenz blockieren. Er wechselte die Kanäle, versuchte verschiedene Notfrequenzen. Überall nur dasselbe. Endloses Rauschen, durchsetzt von verzerrtem Knacken. Verdammt, knurrte er, während er den Frequenzwähler wieder und wieder drehte. Wir sollten wenigstens einen Grundpegel hören. Irgendeinen Funkverkehr von den anderen Plattformen, aber nichts. Leandro trat einen Schritt zurück und schüttelte ungläubig den Kopf. Sowas habe ich noch nie erlebt. In diesem Moment fiel mein Blick erneut auf Nikolai. Er stand wieder an seinem üblichen Platz nahe der Reling, doch diesmal bewegte er sich nicht nur minimal, sondern wankte regelrecht, als würde sein ganzer Körper innerlich beben. Nikolai, komm her, du solltest das sehen! Ich winkte ihm zu, doch er reagierte nicht. Erst als Alaric seinen Namen schärfer rief, hob er den Kopf. Als sein Blick auf die abgedeckte Leiche fiel, wich sofort jegliche Farbe aus seinem Gesicht. Er taumelte einen Schritt zurück, riss die Augen weit auf und begann leise immer wieder dasselbe zu murmeln. Nein, nein, zu früh. Sie sind noch nicht bereit. Zu früh. Er wich weiter zurück, seine Hände wild gestikulierend. Sie beobachten uns. Sie wissen, dass wir es gesehen haben. Alaric wollte ihn beruhigen, doch Nikolai wich panisch um eine Ecke der Lagercontainer. Seine Schritte hallten über die Metallgitter der Plattform, bis wir ihn nicht mehr sehen konnten. Alaric seufzte schwer. Das hier läuft gerade komplett aus dem Ruder. Leandro nickte stumm. Wir decken die Leiche ab. In einer Stunde versuchen wir das Funkgerät erneut. Der Rest des Tages war von gespenstischer Stille geprägt. Niemand sprach mehr über das, was wir gesehen hatten. Doch jeder von uns war sich bewusst, dass diese Plattform längst kein gewöhnlicher Arbeitsplatz mehr war. Und das Meer unter uns schwieg. So, als würde es uns nur abwarten. Die Dunkelheit kam an diesem Abend schneller, als mir lieb war. Das leise Brummen der Generatoren war das einzige Geräusch, das uns daran erinnerte, dass wir nicht völlig von der Welt abgeschnitten waren. Doch selbst dieses vertraute Geräusch schien in der zunehmenden Stille unheimlich. Die Plattform war nun vollständig auf Notfallprotokoll umgestellt. Alaric hatte entschieden, dass niemand mehr alleine arbeiten sollte. Jeder musste sich regelmäßig melden, jede Bewegung auf der Plattform wurde kontrolliert. Die Angst, dass jemand oder etwas uns beobachtete, war in jedem von uns gewachsen. Die Stunden krochen dahin. Immer wieder versuchten wir, über das Funkgerät Kontakt aufzunehmen, doch das Rauschen war jedes Mal dasselbe. Das Funkgerät war nicht einfach ausgefallen. Es war blockiert, systematisch und bewusst. Am frühen Abend rief Alaric eine Besprechung in der Mannschaftsmesse ein. Wir versammelten uns um den kleinen Tisch. Alaric, Leandro, Iva und ich. Von Nikolai fehlte jede Spur. Wir müssen reden, begann Alaric mit leiser Stimme. Zwei Dinge machen mir Sorgen. Erstens das Funkgerät. Zweitens Nikolai. Seit dem Vorfall mit der Leiche haben wir ihn nicht mehr gesehen. Ich habe die Plattform heute Nachmittag gründlich abgesucht, sagte Iva. Keine Spur von ihm. Er ist einfach weg. Leandro blickte nervös zur Tür. Er kann doch nicht einfach verschwunden sein. Hier gibt es keine Verstecke, kein Beiboot, keine Möglichkeit, ins Wasser zu gelangen, ohne dass jemand es bemerken würde. Außer, begann ich zögernd, wenn er freiwillig gesprungen ist. Diese Worte hingen schwer in der Luft. Niemand wollte sie aussprechen, aber alle hatten daran gedacht. Der Zustand, in dem sich Nikolai befunden hatte, war mehr als besorgniserregend gewesen. Alaric fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. Wir müssen wachsam bleiben. Bis wir wieder Verbindung zur Küste haben, gelten die strengsten Sicherheitsmaßnahmen, immer mindestens zu zweit, niemand allein. Der Rest des Abends verlief still. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach, während draußen das Meer weiterhin unnatürlich ruhig lag. Keine Wellen, kein Wind, nur die endlose dunkle Wasserfläche, die sich in alle Richtungen erstreckte. Kurz vor Mitternacht wollte ich noch einmal frische Luft schnappen. Leandro bestand darauf, mich zu begleiten. Wir umrundeten gemeinsam die Plattform. Als wir die nordöstliche Ecke erreichten, wo wir die Leiche geborgen hatten, blieben wir einen Moment stehen. Das Wasser lag wieder so glatt da wie in den letzten Nächten. Doch diesmal war da etwas anderes. Ein eigenartiger Schimmer, der sich in der Tiefe bewegte. Keine Lichter von einem Schiff, kein Mondreflex, sondern schwache, pulsierende Muster, die sich unter der Oberfläche formten.
»Siehst du das auch?« flüsterte ich.
Leandro nickte stumm, die Augen geweitet.
»Was zum Teufel?«
brachte er schließlich hervor. Die Muster bewegten sich langsam, fast tänzerisch, formten Spiralen, die sich ineinander verschlangen und wieder auseinanderdrifteten. Und dann, für einen winzigen Moment, meinte ich Silhouetten zu erkennen. Dunkle, langgestreckte Formen, die sich synchron unter der Oberfläche bewegten, zu groß für Fische, zu koordiniert für Treibgut. Ein eisiger Schauer jagte mir den Rücken hinunter. Leandro flüsterte, wir sollten zurückgehen. Schweigend kehrten wir in die Messe zurück. Niemand schlief in dieser Nacht. Ich lag in meiner Koje, starrte an die Decke und hörte das leise Stöhnen der Metallstruktur, die immer wieder in gleichmäßigen Abständen vibrierte, fast wie ein ferner Atem. Am nächsten Morgen fehlte Alaric. Zuerst dachten wir, er sei vielleicht früher aufgestanden, um noch einmal das Funkgerät zu überprüfen. Doch als wir uns zusammentrafen, blieb sein Platz leer. Seine Kabine war unberührt, seine persönlichen Sachen ordentlich auf dem Tisch. Keine Anzeichen von Hektik oder Panik. Wir suchten die gesamte Plattform ab, jeden Winkel, jeden Lagerraum, selbst die Technikräume unterhalb der Hauptstruktur. Alaric war spurlos verschwunden. So wie Nikolai. Drei von uns blieben nun noch übrig. Leandro, Iva und ich. Zwei Männer verschwunden innerhalb von 24 Stunden, sagte Leandro mit heiserer Stimme. Das ist kein Zufall mehr. Wir standen an der Reling, während Iva gedankenverloren auf die schwarze Fläche des Meeres starrte. Die pulsierenden Muster unter der Wasseroberfläche waren erneut sichtbar. Langsamer, hypnotischer als in der Nacht zuvor.
Vielleicht sind sie nicht verschwunden, flüsterte Iva plötzlich.
Was meinst du? Fragte ich, obwohl ich es eigentlich nicht hören wollte.
Vielleicht wurden sie geholt.
Seine Worte hallten in meinem Kopf nach, während das Meer unter uns weiter in seinen unheilvollen Mustern pulsierte. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als ich in der Dunkelheit aufwachte. Mein Herz pochte schneller als üblich. Etwas hatte mich geweckt, doch ich wusste nicht, was es gewesen war. Vielleicht ein Geräusch, vielleicht nur ein Traum. In den letzten Nächten waren Realität und Halluzination ohnehin kaum noch zu unterscheiden. Ich zog mich an und trat leise in den Gang hinaus. Leandro war bereits wach, saß im Aufenthaltsraum am kleinen Metalltisch und starrte in seinen kalten Kaffee. Iva stand an einem der Bullaugen und starrte, wie so oft, hinaus auf das Meer. Das Wasser lag wieder in gespenstischer Stille unter dem grauen Himmel. Keine Welle, kein Windhauch, der die glatte Oberfläche hätte stören können. Doch das war nicht das Beunruhigendste. In den dunklen Tiefen unter der Plattform leuchteten erneut diese geometrischen, pulsierenden Muster. Fast, als würden sie uns erwarten.
»Wir müssen etwas tun«, sagte ich schließlich mit leiser Stimme, durchbroch damit die angespannte Stille.
Leandro nickte, seine Augen müde und gerötet.
Wir können nicht mehr einfach nur warten. Wenn wir den Funk reparieren könnten, vielleicht könnten wir Hilfe holen.
Es war unser einziger Ausweg. Wir beschlossen, die Kommunikationseinheit systematisch zu überprüfen. Der Hauptfunkraum lag im zentralen Kontrollblock. Gemeinsam begaben wir uns dorthin, mit Werkzeug und Prüfgeräten bewaffnet. Die metallenen Gänge der Plattform hallten bei jedem unserer Schritte hohl wider, als wollten sie uns an unsere Einsamkeit erinnern. Die Tür zum Funkraum war verschlossen, aber unbeschädigt.
Ivar öffnete sie mit seinem Generalschlüssel. Drinnen blinkten die Kontrolllampen schwach, doch das Funkgerät selbst war tot. Kein Signal, kein Rauschen. Nur Stille. Ich beugte mich über die Konsole. Auf den ersten Blick sah alles intakt aus. Keine zerstörten Bedienelemente, keine offensichtlichen Defekte. Doch als ich die Abdeckungen entfernte, offenbarte sich, was tatsächlich geschehen war. Die Kabelbündel waren sauber durchtrennt. Nicht herausgerissen, nicht zerstört, sondern mit präzisen, sauberen Schnitten durchtrennt, als hätte jemand mit einem spezialisierten Werkzeug sorgfältig gearbeitet. Jedes einzelne Kabel war exakt gekappt. Keine ausgefransten Enden, keine Spur von hastiger Sabotage. Leandro sog scharf die Luft ein. Das war kein Unfall. Jemand wusste genau, was er tat. Das hier ist kein spontaner Zusammenbruch eines verwirrten Crewmitglieds, murmelte ich. Jemand hat systematisch jeden Kommunikationskanal stillgelegt. Ivar trat näher heran und betrachtete die sauberen Schnittstellen. Alaric oder Nikolai, vielleicht sogar beide. Seine Stimme klang dumpf, fast apathisch. Ich schüttelte langsam den Kopf. Falls sie es waren, dann nicht aus freien Stücken. Jemand oder etwas hat sie dazu gebracht. Diese Erkenntnis ließ einen bitteren Geschmack in meinem Mund zurück. Es war, als würde sich ein Netz immer enger um uns schließen. Wir verließen den Funkraum und begaben uns zurück in den Aufenthaltsbereich. Während wir durch die engen Gänge liefen, vibrierte die Plattform erneut leicht unter unseren Füßen. Dieses Mal war das Dröhnen tiefer, länger, fast wie ein gequältes Stöhnen aus der Tiefe des Ozeans. Die Vibration wiederholte sich in immer kürzeren Abständen, ein Rhythmus, der sich durch Mark und Bein bohrte. Das ist kein Sturm, sagte Leandro leise. Das fühlt sich gelenkt an. Als wir zurück in den Aufenthaltsraum kamen, bemerkten wir sofort, dass sich Ivar seltsam verhielt. Er stand erneut am Bullauge, die Stirn beinahe gegen das Glas gepresst. Seine Augen waren weit aufgerissen, der Atem flach. Ich trat vorsichtig näher. Ivar? Seine Stimme kam tonlos, beinahe mechanisch. Sie singen wieder. Hörst du es nicht? Die Stimmen. Die Muster sprechen miteinander. Sie rufen. Ich legte ihm eine Hand auf die Schulter. Du musst dich ausruhen, Ivar. Das alles hier setzt uns allen zu. Doch er zuckte nur zusammen, als hätte ich ihn verbrannt. Ich beginne zu verstehen, flüsterte er. Die Muster. Sie sind Anweisungen. Kommunikation. Sie zeigen den Weg. Einen Übergang. Leandro war sichtlich verängstigt. Er spricht wie Nikolai. Ich nickte. Genauso hatte es begonnen. Der Rückzug von der Realität, das monotone Murmeln, die Obsession mit den Mustern. Ivar wandte sich nun vollständig von uns ab und begann mit den Fingern Formen auf dem kalten Fensterglas zu zeichnen. Spiralen, Linien. Fremdartige Symbole, die keinen erkennbaren Sinn ergaben. Doch die Präzision seiner Bewegungen verriet, dass er selbst sehr wohl einen Sinn darin sah. Wir müssen ihn im Auge behalten, flüsterte ich an Leandro gewandt. Und was machen wir, wenn er auch verschwindet? Erwiderte dieser, seine Stimme voller Angst. Darauf hatte ich keine Antwort. Die Nacht kam wie ein Schatten über uns, und mit der Dunkelheit kam das Warten. Das Warten darauf, wer als nächstes verschwinden würde. Die Stunden vergingen schleppend, während wir versuchten, einen Hauch von Normalität aufrechtzuerhalten. Doch der Schein trog. Die Anspannung auf der Plattform war greifbar wie der kalte Nebel, der sich nun hartnäckig über das Meer legte. Nur noch wir drei waren übrig. Leandro, Ivar und ich. Und Ivar veränderte sich zunehmend. Er sprach kaum noch mit uns, schien in einer eigenen, verborgenen Welt zu existieren. Immer öfter zog er sich zurück, kritzelte pausenlos seltsame Symbole auf Papierfetzen, an Wände oder direkt auf die Metalloberflächen der Plattform. Die Muster erinnerten entfernt an geometrische Formen, doch sie wirkten gleichzeitig fremd und unangenehm in ihrer Struktur. Die Linien schienen sich zu winden, selbst wenn man sie regungslos betrachtete. Sie schienen lebendig. Seine Obsession war unaufhaltsam geworden. Immer wieder murmelte Ivar dieselben Worte. Verbindung. Einladung. Verständnis. Leandro und ich beobachteten ihn im Wechsel, um sicherzugehen, dass er sich nichts antat. Dennoch wuchs in uns die Angst, dass Ivar, wie zuvor Nikolai und Alaric, ebenfalls spurlos verschwinden könnte. Und mit ihm vielleicht auch wir. Die Vibrationen der Plattform wurden stärker, beinahe rhythmisch. Es klang nicht mehr wie zufälliges Knarzen des Metalls unter Wind und Wellen. Es klang gezielt, koordiniert. Als würde von unten etwas gegen die Plattform drücken, als wolle es uns seine Anwesenheit spüren lassen. Während einer dieser Vibrationen saßen wir schweigend im Aufenthaltsraum. Leandro wirkte bleich, seine Augen von schlaflosen Nächten gezeichnet. »Wir können nicht einfach weiter zuschauen, wie er zerbricht«, flüsterte Leandro plötzlich. »Wir müssen ihn irgendwie aufhalten.« »Und wie?« fragte ich leise. »Wenn wir ihn zwingen, sich zu beruhigen, könnte es ihn nur noch weiter in den Abgrund stoßen. Und wir wissen nicht, wozu er in diesem Zustand fähig ist.« Leandro schlug die Hände vors Gesicht. »Ich habe Angst, Corwin. Ich habe verdammt nochmal Angst.« Ich schwieg, denn ich konnte nichts entgegensetzen. Ich hatte dieselbe Angst. Die Angst, dass wir dem Wahnsinn nicht entkommen würden. Die folgende Nacht war die unheimlichste, die wir bisher erlebt hatten. Der Nebel hatte sich weiter verdichtet. Die Sicht reichte kaum über wenige Meter hinaus. Die Plattform schien völlig losgelöst vom Rest der Welt zu treiben, eingehüllt in graue Schwaden und die immer wiederkehrenden dumpfen Vibrationen. Kurz nach Mitternacht weckte mich ein merkwürdiges Geräusch, ein Flüstern. Zuerst dachte ich, es käme aus meinem eigenen Kopf, doch als ich genauer hinhörte, erkannte ich, dass es von außerhalb meiner Kabine kam. Leise öffnete ich die Tür. Der Gang lag dunkel und still vor mir. Doch aus dem Aufenthaltsraum drang ein leises Murmeln. Ich schlich näher heran. Ivar saß am Tisch, umgeben von Papieren, auf denen seine verschlungenen Symbole wucherten. Seine Lippen bewegten sich pausenlos. Doch was er sprach, war keine mir bekannte Sprache mehr. Es waren fremdartige Laute, kehlige Silben, die sich zu einem Singsang formten. Es klang weder menschlich noch zufällig. Vielmehr hatte es den Rhythmus eines Rituals. Leandro, der ebenfalls wach geworden war, trat neben mich. Sein Gesicht war kalkweiß. »Was sagt er da?« hauchte er. Ich schüttelte nur den Kopf. »Es ist dieselbe Sprache, die auch Nikolai gemurmelt hat, aber es klingt klarer, bewusster.« Wir standen lange in der Tür, wagten es nicht, Moiva zu stören. Der Singsang wurde stetig intensiver, bis er sich schließlich in einer Art Summen verlor. Seine Augen starrten ins Leere, seine Hände zeichneten unaufhörlich neue Muster. Schließlich brach ich das Schweigen. »Ivar, hörst du uns?« Er blinzelte, als müsse er sich erst wieder an unsere Anwesenheit erinnern. Langsam drehte er den Kopf zu uns. In seinen Augen lag eine Ruhe, die mich mehr erschreckte als seine vorherige Besessenheit. »Es ist fast vollendet«, sagte er mit leiser, fast ehrfürchtiger Stimme. »Bald werde ich es vollständig verstehen. Dann werde ich bereit sein.« »Bereit für was?« fragte ich, obwohl ich die Antwort fürchtete. Er lächelte schwach. »Für den Übergang.« Mit diesen Worten wandte er sich wieder seinen Symbolen zu, als gäbe es für ihn nichts Wichtigeres auf der Welt. Leandro und ich zogen uns zurück. »Er ist verloren«, flüsterte Leandro, seine Stimme voller Verzweiflung, genau wie die anderen. Der nächste Morgen brachte keine Erleichterung. Der Nebel hatte sich noch verdichtet und das Meer war inzwischen zu einer reglosen schwarzen Fläche erstarrt. Es wirkte nicht mehr wie Wasser, sondern wie flüssiger Obsidian, der das Licht verschluckte. Die geometrischen Muster unter der Oberfläche leuchteten weiterhin, pulsierten jedoch langsamer, fast erwartungsvoll. Iva hatte die Nacht durchgearbeitet. Der Aufenthaltsraum war mittlerweile von Wand zu Wand mit seinen fremdartigen Symbolen bedeckt. Selbst den Boden hatte er mit Kritzeleien übersät, die sich zu komplexen Spiralen und verschlungenen Figuren verbanden. Seine Bewegungen waren präzise, fast mechanisch, während seine Lippen unablässig die seltsamen Laute formten, die immer mehr wie eine Sprache klangen, die nur er verstand. Leandro und ich beobachteten ihn schweigend aus der Distanz. Wir hatten längst aufgehört, ihn aufzuhalten. Jeder Versuch, ihn zur Vernunft zu bringen, war ins Leere gelaufen. Iva befand sich auf einem Weg, den wir nicht mehr nachvollziehen konnten. Plötzlich zerschnitt das dumpfe Dröhnen eines nahenden Helikopters die bedrückende Stille. Sofort stürzten wir hinaus auf das Deck. Aus dem Nebel tauchte die dunkle Silhouette eines großen, militärisch wirkenden Helikopters auf. Er flog tief, aber er setzte nicht zur Landung an. Stattdessen öffnete sich eine Tür an der Seite und ein kleiner, versiegelter Container wurde abgeworfen. An einem Fallschirm befestigt, trudelte die Lieferung langsam auf das Deck herab, prallte einmal auf und blieb schließlich regungslos liegen. Der Helikopter verschwand im Nebel, ohne auch nur den Anschein zu erwecken, uns aufnehmen zu wollen. Zurück blieb nur der Container. Leandro und ich näherten uns vorsichtig. Der Behälter war robust, wasserdicht versiegelt und trug keinerlei militärische oder staatliche Kennzeichnungen. Nur ein einziges Symbol prangte darauf. Ein verschlungenes, geometrisches Muster, das in unheimlicher Weise an Ivas Kritzeleien erinnerte. Mit zitternden Händen öffnete ich den Container. Im Inneren befand sich ein versiegelter Umschlag und ein einzelnes Blatt mit einem offiziellen Briefkopf. Wieder zierte das Symbol des Instituts die Kopfzeile. Die Worte auf dem Schreiben ließen mir das Blut in den Adern gefrieren. Leandro las leise vor: An das verbliebene Personal der North Star-Plattform. Sie sind einer kognitiven Anomalie ausgesetzt, welche spezielle Extraktionsprotokolle erfordert. Herkömmliche Rettungsverfahren sind in diesem Stadium nicht mehr praktikabel und stellen ein erhebliches Risiko dar. Die nachfolgenden Instruktionen sind exakt zu befolgen, um eine erfolgreiche Separation von der Anomalie sicherzustellen. Erstens, memorieren Sie vollständig den beigefügten Text aus dem versiegelten Umschlag. Es handelt sich um eine linguistisch neutrale kognitive Barriere. Zweitens, vernichten Sie sämtliche schriftlichen Aufzeichnungen des Vorfalls, insbesondere alle Notizen von Nikolai Mercer und Ivor Callan. Drittens, rezitieren Sie den Text exakt um Mitternacht auf dem zentralen Plattformbereich. Achtung! Versagen bei der Durchführung führt zu permanenter kognitiver Integration mit der Anomalie. Das Extraktionsfenster schließt um 0.30 Uhr. Weitere Hilfe wird nicht gewährt. Ich starrte auf das Papier. Meine Hände begannen leicht zu zittern. Leandro schüttelte ungläubig den Kopf. Das kann nicht ernst gemeint sein. Und doch ist es genau das, sagte ich mit belegter Stimme. Sie wussten die ganze Zeit, was hier passiert. Und sie wussten, dass es irgendwann so weit kommen würde. Wir öffneten den versiegelten Umschlag. Darin befand sich ein einzelnes Blatt mit einem Text, geschrieben in einer fremdartigen Schrift. Unter den fremden Zeichen befand sich eine phonetische Umschrift, die es uns ermöglichte, die Worte auszusprechen, ohne sie verstehen zu müssen. Ich fuhr mit dem Finger über die Linien. Diese Symbole. Sie ähneln Ivas Zeichnungen. Leandro trat einen Schritt zurück. Das ist krank. Das hier ist keine Rettung, Corvin. Das ist ein Ritual. Wir sollen ein verdammtes Ritual durchführen. Und was bleibt uns für eine Alternative? Fragte ich. Wenn wir nichts tun, enden wir wie Nikolai und Alaric. Oder schlimmer. Leandro presste die Lippen zusammen. Das hier könnte auch genau das sein, was diese Dinge da unten wollen. Vielleicht treiben sie uns bewusst zu diesem Punkt. Ich schwieg, denn auch ich hatte diese Gedanken. Doch gleichzeitig wuchs in mir die Gewissheit, dass uns keine andere Wahl blieb. Unser Schicksal war längst eng mit diesen fremden Mustern verknüpft worden. Iva hatte inzwischen aufgehört zu schreiben. Er saß regungslos in der Mitte seiner Zeichnungen und murmelte die gleichen fremden Silben, die auch in unserem Text standen. Seine Stimme klang nun klarer, bestimmter. Es war, als habe er diese fremde Sprache bereits vollständig verinnerlicht. Er spricht es bereits, hauchte Leandro. Ich nickte langsam. Es hat ihn bereits vollständig übernommen. Während draußen der Nebel weiterkreiste und das Meer unter uns unheilvoll pulsierte, begannen wir, den Text zu memorieren. Wort für Wort. Silbe für Silbe. Die Zeit lief gegen uns. Der Tag verging in einem nebulösen Zustand aus Wiederholung, Angst und Vorbereitung. Stunde um Stunde übte ich den Text, den das Institut uns übermittelt hatte. Jeder einzelne Laut, jede fremdartige Silbe, jede absonderliche Vokalfolge brannte sich langsam in meinen Geist. Anfangs noch schwerfällig klangen die Worte nach mehreren Stunden eigenartig vertraut, als gehörten sie nicht nur zu einer Sprache, sondern zu einem Muster, das sich tiefer in mein Bewusstsein fraß, je länger ich es sprach. Leandro war blasser denn je. Obwohl er den Text ebenfalls lernte, tat er es mit wachsender Abscheu. Er sprach, aber seine Augen waren leer vor Entsetzen. Corwin, flüsterte er irgendwann, wir spielen mit Dingen, die wir nicht begreifen. Was, wenn das genau ist, was sie wollen? Was, wenn dieser Gesang der Schlüssel ist, um, was auch immer dort unten wartet, hereinzulassen? Ich konnte ihm nicht widersprechen, denn genau diese Angst wuchs auch in mir. Doch was war die Alternative? Nichts zu tun bedeutete, langsam demselben Schicksal zu verfallen wie die anderen, oder schlimmer noch, zu verschwinden. Iva saß derweil wie eine Statue inmitten seiner unheilvollen Symbole. Seine Augen waren weit geöffnet, doch schienen sie nicht mehr zu blinzeln. Seine Lippen bewegten sich weiterhin in einem ununterbrochenen Flüstern, während seine Finger neue Muster in den Staub der Metallplatten zeichneten. Es war keine bloße Obsession mehr. Er war vollständig integriert in diese fremde Logik. Die Vibrationen der Plattform hatten sich verändert. Wo zuvor einzelne Erschütterungen kamen, war es nun ein stetiger Puls, wie der Herzschlag eines gigantischen Wesens in der Tiefe. Mit jedem Schlag schien die gesamte Plattform für einen winzigen Moment zu atmen. Der Abend kam viel zu schnell. Die Notbeleuchtung tauchte das Deck in ein schummriges, gelbliches Licht. Der Nebel war dichter denn je. Wir sahen kaum noch mehr als einige Meter weit. Und dennoch spürte man sie. Die Bewegung unter der Oberfläche, die Muster, die sich langsam neu formierten. Um 22 Uhr saßen Leandro und ich ein letztes Mal zusammen. "Es ist fast Mitternacht", sagte er. "Wenn wir das tun, gibt es vielleicht kein Zurück mehr." Ich antwortete leise, "vielleicht gibt es das längst nicht mehr." Wir standen auf, nahmen das letzte verbliebene Blatt mit dem Text und begaben uns hinaus auf das zentrale Deck. Iva folgte uns wie ein Schatten, seine Bewegungen geschmeidig, seine Schritte synchron zu dem Puls, der aus der Tiefe dröhnte. Der Nebel verschluckte alles um uns herum. Der Himmel war pechschwarz. Nicht einmal die Sterne waren zu sehen. Nur das dunkle Meer pulsierte nun in einem intensiven rhythmischen Glimmen, das sich unter uns ausbreitete. Die Muster hatten sich verändert. Sie waren nun komplexer, organischer, als hätten sie auf diesen Moment gewartet. Ich holte tief Luft und zündete, wie vorgeschrieben, die verbliebenen Aufzeichnungen an. Nikolais und Ivas Notizen, die Aufzeichnungen meiner eigenen Beobachtungen, sämtliche Symbole. Alles verbrannte in einem kleinen, flackernden Feuer, das die Dunkelheit für einen Moment durchbrach. Als die letzten Fetzen zu Asche zerfielen, begannen Leandro und ich gleichzeitig den Gesang. Die fremden Worte drangen schwerfällig aus unseren Kehlen, doch je länger wir rezitierten, desto natürlicher schienen sie sich in unsere Stimmen einzufügen. Die Melodie der Sprache ergab plötzlich einen unheimlichen Sinn, als gehörte sie nicht zu den Menschen, sondern zu einer Ordnung, die älter war als jede bekannte Sprache der Erde. Iva schloss sich unserem Gesang an, ohne zu stocken. Seine Stimme war dabei ruhig, fließend, fast andächtig. Es klang wie ein Chor fremder Wesen, die durch uns sangen. Je länger wir sprachen, desto stärker wurden die Vibrationen. Die Plattform begann regelrecht zu zittern. Das metallische Stöhnen ging über in ein niederfrequentes Dröhnen, das durch Mark und Knochen fuhr. Der Puls der Muster unter dem Meer stieg an, bis sie wie lebendige Lichter unter uns tanzten. Die Worte schienen kein Ende zu nehmen. Immer neue Variationen, Wiederholungen, Steigerungen. Es war kein einfacher Text. Es war ein Code, ein Schlüssel, der Schicht um Schicht eine Tür zu öffnen schien, deren Existenz ich bis dahin nicht einmal erahnt hatte. Schließlich, mit dem letzten Vers, verstummten wir. Stille legte sich über die Plattform. Die Vibration stoppte abrupt. Keine Bewegungen mehr, keine pulsierenden Lichter unter Wasser, nur noch die allumfassende gespenstische Ruhe. Ich hörte, wie Leandro schwer atmete. Sein Blick war leer, seine Augen glasig. War das alles? Bevor ich antworten konnte, trat Iva vor. Sein Gesicht war vollkommen friedlich. Zum ersten Mal seit Tagen wirkte er ruhig. Der Übergang ist vollzogen, flüsterte er. Ich danke euch. Und ohne zu zögern, ohne ein weiteres Wort, sprang er in das pechschwarze Wasser. Ein einzelnes, dumpfes Platschen war das letzte Geräusch, das von ihm blieb. Leandro taumelte zurück, unfähig, etwas zu sagen. Mir selbst stockte der Atem. Es war vollbracht. Die Minuten nach Ivas Sprung dehnten sich zu einer endlosen, erstickenden Stille. Der Nebel war noch immer allgegenwärtig, verschluckte jede Kontur, jeden Schatten. Nur das entfernte Brummen der Generatoren und unser flacher Atem durchbrachen die Lautlosigkeit. Wir standen dort, Leandro und ich, regungslos auf dem Deck, während das Meer unter uns wieder seine gespenstische Schwärze angenommen hatte. Die pulsierenden Muster waren verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Keine Bewegungen mehr, keine Vibrationen. Die Plattform wirkte, als sei sie aus einem tiefen Albtraum erwacht. Doch ich wusste, dass dies nicht das Ende war. Die Minuten verstrichen, bis plötzlich das ferne Dröhnen von Rotorblättern durch die Nebelwand schnitt. Zuerst kaum hörbar, dann mit jeder Sekunde lauter. Ein weiterer Helikopter näherte sich, diesmal anders als zuvor. Nicht mehr das lauernde, distanzierte Manöver vom Vortag. Dieses Mal kam er direkt auf uns zu, flog niedrig und zielstrebig. Durch die Schwaden tauchte schließlich die dunkle Silhouette auf. Ein großer Militärtransporthubschrauber, massiv, bedrohlich. Scheinwerfer schnitten gleißende Schneisen in den Nebel, während das schwere Fluggerät langsam über dem zentralen Landeplatz der Plattform zum Stillstand kam. Seile wurden herabgelassen, vier Gestalten in schweren, versiegelten Schutzanzügen glitten an ihnen herunter. Ihre Bewegungen waren schnell, präzise, routiniert. Soldaten oder Einsatzkräfte, die für diesen Einsatz ausgebildet worden waren. Einer der Männer aktivierte einen externen Lautsprecher an seinem Helm. Schritt zurück vom zentralen Bereich. Hände sichtbar halten. Keine plötzlichen Bewegungen. Wir gehorchten sofort. Ich spürte, wie Leandro neben mir zitterte. Die vier Einsatzkräfte sicherten uns rasch und professionell. Jeder erhielt eine Injektion, die unsere Muskeln schwächte, den Kopf benebelte. Standardprotokoll zur Stabilisierung kognitiver Kontamination, erklärte der Anführer knapp. Schon wenige Minuten später lagen wir auf den Tragen, die an Winden in den Bauch des Helikopters gezogen wurden. Meine Gedanken drifteten bereits ab, als ich im Halbschlaf noch Fragmente von Funksprüchen hörte. Zwei Subjekte geborgen, Zustand stabil. Plattform zeigt keine weiteren Anomalien. Transport nach Einrichtung C innerhalb von 30 Minuten. Medizinisches Team in Bereitschaft. Das letzte Bild, das ich von der North Star-Plattform sah, war ihr friedlich wirkendes Profil im dichten Nebel. Regungslos, schweigend, unheimlich vertraut. Und doch wirkte sie nun seltsam leer, als hätte der Albtraum nie stattgefunden. Als ich erneut zu mir kam, befand ich mich in einer sterilen, hell erleuchteten Klinik. Schläuche führten von meinen Armen zu Monitoren. Neben meinem Bett saß ein Mann mittleren Alters mit kurzgeschnittenem Haar und einem neutralen, einstudierten Lächeln. Seine Augen jedoch waren kalt. »Guten Morgen, Corwin«, sagte er ruhig. »Ich bin Dr. Severin Locke. Sie sind hier in unserer medizinischen Einrichtung außerhalb von Aberdeen. Sie waren einige Zeit bewusstlos, aber Sie erholen sich gut.« Meine Zunge war trocken, meine Gedanken verschwommen. Ich rang nach Worten. »Leandro, Eva, wo sind Sie? Was ist passiert?« Dr. Locke sah auf sein Klemmbrett, als müsse er sich in meinen Akten vergewissern, bevor er antwortete. »Sie waren für etwa 3 Wochen allein auf der North Star-Plattform. Ihre psychischen Belastungssymptome waren erheblich. Es kam zu ausgeprägten Halluzinationen, Paranoia und Erinnerungsverfälschungen. Doch Sie haben es geschafft. Sie sind in Sicherheit.« Ich starrte ihn ungläubig an. »Nein, wir waren zu 5. Alaric, Nikolai, Eva, Leandro und ich. Die anderen, sie verschwanden. Sie waren real.« Locke schüttelte sanft den Kopf. »Es tut mir leid, Corwin. Die psychische Belastung durch Isolation kann äußerst komplexe Scheinrealitäten erzeugen. Ihre Crew bestand ausschließlich aus ihnen selbst. Unsere medizinischen und logistischen Aufzeichnungen bestätigen dies. Es war ein Solo-Einsatz zur Überwachung automatisierter Systeme. Niemand sonst war mit ihnen auf der Plattform.« Seine Stimme war ruhig, bestimmt, gnadenlos rational. Er sprach mit der Überzeugung eines Mannes, der fest an seine eigene Version der Wahrheit glaubte oder sie sehr gut auswendig gelernt hatte. Meine Gedanken verwirrten sich. Die Medikamente, die Sedierung, die langen schlaflosen Tage. Es war, als würde mir jemand gezielt den Boden unter den Füßen wegziehen. Aber das Institut, der Container, die Anomalie. Meine Stimme klang schwach, flehend. Dr. Locke machte sich erneut Notizen. »Sie haben sehr ausgefeilte Projektionen entwickelt, die auf Ängsten vor Isolation und existenzieller Bedrohung basieren. In solchen Fällen erscheint es den Betroffenen real. Doch es war nur ihr Geist, der diese Szenarien erzeugt hat.« Er lächelte erneut und sprach dann beinahe tröstend, »Ihr Gehirn schützt sich. Es hilft ihnen, das Erlebte zu verarbeiten, indem es Erinnerungen verzerrt, die für das Bewusstsein zu belastend wären. Die Therapie hilft ihnen bereits hervorragend dabei, diese Fiktionen allmählich loszulassen.« Ich wollte schreien, protestieren, doch die Müdigkeit zog mich hinab wie das schwarze Wasser unter der Plattform. Und irgendwo in den Schatten meines Geistes hörte ich erneut die fremden Silben, die wir in jener Nacht gesprochen hatten. Die Wahrheit war viel dunkler, als es Dr. Locke je zugeben würde. Die Wochen vergingen wie in einem Nebel, nicht anders als jener, der die Plattform damals verschluckt hatte. In der medizinischen Einrichtung folgten Sitzungen auf Sitzungen. Medikamente wechselten einander ab und die Ärzte sprachen immer dieselben Worte. Erholung, Gedächtniskorrektur, erfolgreiche Stabilisierung. Sie versicherten mir, dass ich Fortschritte machte, dass die Bilder in meinem Kopf lediglich Manifestationen meiner Isolation gewesen seien, Schutzmechanismen meines Geistes. Ich lernte diese Sätze auswendig. Ich wiederholte sie, wenn ich danach gefragt wurde. Und irgendwann glaubten sie mir, dass ich sie glaubte. Doch nachts, wenn die Medikamente nachließen und der Schlaf flach wurde, krochen die Erinnerungen zurück. Fragmente, Bilder, flüsternde Stimmen aus der Tiefe. Evas ruhige Worte am Ende. Der Übergang ist vollzogen. Und jene fremden Muster, die sich selbst hinter geschlossenen Lidern noch bewegten. Eines Morgens, etwa 6 Monate nach meiner Entlassung, fand ich einen Umschlag unter der Tür meines Apartments in Aberdeen. Kein Absender, keine Briefmarke. Nur mein Name in steifen Blockbuchstaben auf der Vorderseite. Der Umschlag war aus schwerem Papier, das sich fremd anfühlte. Mit zittrigen Fingern öffnete ich ihn. Im Inneren lag ein einzelnes Blatt, bedruckt mit dem vertrauten geometrischen Symbol, das ich auf dem Container und in Ivas Zeichnungen gesehen hatte. Der Text darunter war knapp, beinahe klinisch. Herr Miller, unsere Überwachung zeigt, dass Sie begonnen haben, Erinnerungsfragmente zu rekonstruieren. Diese Entwicklung ist nicht förderlich für Ihre Stabilisierung und gefährdet die Erhaltungsmaßnahmen Ihres psychischen Zustandes. Wir weisen erneut darauf hin, dass Ihre Erinnerungen aus Schutzgründen modifiziert wurden. Ihre ehemaligen Kollegen, Alaric, Nikolai, Leandro und Iva, existieren weiterhin in bewusster Form innerhalb der kollektiven Struktur. Sie behalten vollständige Wahrnehmung und Kontinuität ihres Daseins. Ein Rückführungsversuch ihrerseits würde irreversible kognitive Instabilität verursachen. Wir raten dringend davon ab, weitere Nachforschungen zu betreiben. Institut für kognitive Forschung und Eindämmung. Ich starrte das Blatt lange an, während mein Magen sich verkrampfte. Die Namen, ihre Namen. Die Gesichter, die ich Wochen und Monate lang verzweifelt für Illusionen gehalten hatte, bekamen wieder Gewicht. Sie waren real gewesen. Sie waren immer real gewesen. Das Institut hatte nie versucht, mich zu retten. Sie hatten versucht, mich zu schützen. Nicht vor der Wahrheit, sondern vor dem Wissen um jene Dinge, die unter der Oberfläche existierten, die, die auf uns gewartet hatten. Und Alaric, Nikolai, Leandro und Iva, sie waren nicht tot, nicht verschwunden. Sie waren Teil von etwas geworden, das jenseits meiner Vorstellungskraft existierte, in einer anderen Form, in einer anderen Ebene. Noch in derselben Nacht stand ich am Hafen und blickte hinaus auf die stille, schwarze Fläche der Nordsee. Der Wind war eisig, doch ich spürte ihn kaum. Dort draußen, irgendwo zwischen den verlassenen Bohrinseln, lagen die Überreste der North Star-Plattform verborgen und tiefer darunter das, was sie gerufen hatte. Ein leiser, kaum hörbarer Flüstergesang hallte in meinem Kopf wieder. Die fremden Silben, die wir damals gesprochen hatten, formten sich erneut auf meinen Lippen. Und obwohl ich die Sprache nicht verstand, wusste ich, die Einladung war nie aufgehoben worden. Sie warteten noch immer. Der Übergang war nur für mich unterbrochen worden. Doch tief in meinem Inneren wusste ich, dass ich dem Ruf irgendwann folgen würde. Denn manche Türen, einmal geöffnet, bleiben für immer spaltbreit offen.